HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es ist einfach der grauenvollste Ort, der auf der Erde existiert. Man wird sprachlos, wenn man da durchläuft.
Auschwitz ist als Ort weit weg. Auch die Zeit ist unheimlich weit weg. Und es muss den Schülerinnen und Schülern nahegebracht werden.
Wenn man darüber redet, gibt das einem nicht dasselbe Gefühl, wie wenn man selbst zum Beispiel in einem KZ drinne war.
Wir sind auch genau denselben Weg gegangen wie damals die betroffenen Personen. Und ich fand das sehr, sehr gruselig, muss ich sagen.
Wir standen ja in den Räumen, wo wirklich Menschen gestorben sind. Und das ist wirklich echt ergreifend.
Also ich empfehle es eigentlich jedem, obwohl es zwar nichts Schönes ist.
Da taucht man halt so mehr in die Geschichte ein. Also wenn es jetzt der Lehrer an einem Bild zeigt, ist es schöner, wenn man hier steht.
Da sind bei mir auch ein paar Tränen geflossen, weil das einfach so beeindruckend war. Also beeindruckend ist jetzt da vielleicht auch das falsche Wort, aber so erdrückend.
Ja, finde ich schon gut, weil man da direkt konfrontiert wird und dann sieht man auch. Und das hat man bei allen gemerkt, dass das die mitgenommen hat, ja.
Es ist ja ein Riesenteil der Geschichte und es wird immer wieder dran erinnert und es schockiert immer aufs Neue.
Auschwitz berichtet aus der Vergangenheit. Das ehemalige Konzentrationslager ist nach der Befreiung nicht abgerissen worden, so wollten es die Überlebenden. 74 Jahre nach der Befreiung wurde heute im Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Aber das Vergessen schreitet voran. 40% der Schüler wissen heute nicht, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrations- und Vernichtungslager war, so eine repräsentative Umfrage. Das soll sich ändern. Mit dem Programm Jugend erinnert will die Bundesregierung jetzt noch mehr Schülern und Schülerinnen den Besuch einer KZ-Gedenkstätte ermöglichen. Denn das Erinnern wird in Zukunft immer schwieriger. Nur noch wenige Überlebende können selbst vom Grauen des Nationalsozialismus berichten. Die Haare der Toten, die in Auschwitz ausgestellt sind, werden sich nicht mehr lange erhalten lassen, obwohl die Konservatoren hart daran arbeiten, die Erinnerung zu bewahren. Wie lange noch wird das gelingen? Auschwitz ist ein historischer Ort, ein Tatort, ein Symbol, eine historische Mahnung. Der Holocaust war möglich, weil die Zivilbevölkerung und die Alliierten zu lange weggeschaut haben. Schon darum sind die Erinnerung in Auschwitz und das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus aktuell und politisch. Klassenfahrt nach Auschwitz oder die Zukunft der Erinnerung haben wir heute getitelt und wollen darauf schauen, wie Gedenken für die Zukunft gestaltet werden muss. Wie kann die Vergangenheit präsent bleiben, wenn keine Überlebenden mehr erzählen können? Wie in KZ-Gedenkstätten wie Auschwitz, wie in Deutschland? Und wie so, dass Jugendliche von heute etwas damit anfangen können, aus der Geschichte lernen? Denn mehr denn je ist das dieser Tage wichtig, in Zeiten, in denen zum Beispiel die AfD an Wählern und Bedeutung massiv gewonnen hat. Das wurde auch in der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages heute Morgen deutlich.
An seine eigene Geschichte erinnerte Saul Friedländer nicht zuerst. Zuerst las er aus Tagebucheinträgen und Zeitungsartikeln von Anfang der 40er Jahre vor. Belege, dass die Deutschen wussten, was mit den Juden passierte. Friedländer selbst war 6 Jahre alt, als er und seine Eltern vor den Nationalsozialisten von Prag aus nach Frankreich flüchteten. Während er in einem katholischen Internat versteckt wurde, versuchten seine Eltern den beschwerlichen Weg über die Alpen in die Schweiz.
Was ging wohl in ihnen vor, als sie sahen, wie ihr kleiner Junge, der sich mit Händen und Füßen wehrte, weil er bei ihnen bleiben wollte, aus ihrem Zimmer entfernt wurde? Es war unsere letzte Begegnung.
Die Schweiz nahm die Eltern nicht auf, sodass sie zurück nach Frankreich mussten und schließlich von den Nazis ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden.
639 Deportierte wurden gleich bei der Ankunft vergast. Mein Vater muss einer von ihnen gewesen sein. Meine Mutter wurde wahrscheinlich zur Sklavenarbeit eingeteilt.
Friedländer bekam einen französischen Namen. Sein neues Leben, sagte er, begann aber erst in Israel. 1948 hat der heute 86-Jährige am israelischen Unabhängigkeitskrieg teilgenommen.
Er sagte, die Gründung Israels sei für ihn und die übrig gebliebenen europäischen Juden lebensnotwendig gewesen. Und das Existenzrecht Israels sei bis heute unantastbar. Auch wenn es legitim sei, Israels Politik zu kritisieren, allerdings sei es absurd, wie heftig das passiere.
Das Existenzrecht des Landes zu verteidigen, ist meiner Überzeugung nach eine grundsätzliche moralische Verpflichtung. Dies muss in einer Zeit wieder betont werden, in der auf Seiten der extremen Rechten und auf Seiten der extremen Linken Israels Existenz in Frage gestellt wird und der Antisemitismus in seinem traditionellen wie in seinem neuen Gewand wieder unübersehbar zunimmt.
Alle Bundestagsabgeordnete applaudierten. Und auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mahnte in seiner Begrüßungsansprache, es beschäme Deutschland, wenn Juden heute wieder überlegten, aus Deutschland auszuwandern, weil sie angegriffen und ausgegrenzt werden.
Einen Antisemitismus in unterschiedlichem Gewand, den alten, auch einen neuen zugewandert. Und beides ist inakzeptabel, erst recht in Deutschland.
Saul Friedländer sagte, es sei ihm nicht leicht gefallen, die Einladung des Bundestages anzunehmen. Aber er habe sich dazu entschieden, weil Deutschland heute ein verändertes Deutschland sei. Er nannte es ein Bollwerk gegen Nationalismus, autoritäre Tendenzen, Fremdenhass und Antisemitismus. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble betonte, kein Land könne seine Geschichte abstreifen. An der Erinnerungskultur dürfe nicht gerüttelt werden, besonders weil viele junge Menschen heute nichts über den Nationalsozialismus wüssten. Aus der Geschichte müsse man lernen für die Gegenwart und die Zukunft. Friedländer sagte, es gehe darum, ein anständiger Mensch zu sein und für die Demokratie zu kämpfen.
Heute wurde im Bundestag den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Sowohl der israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer als auch Bundestagspräsident Schäuble sprachen dabei über Antisemitismus in traditionellem und in neuem Gewand. Professor Samuel Salzborn, Gastprofessor am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Antisemitismus in traditionellem und neuem Gewand. Hat sich der Antisemitismus verändert?
Ja, das hat der Antisemitismus in der Tat, und zwar in der Geschichte immer wieder. Das heißt, traditionelle Formen, die wir kennen, noch aus weit zurückliegenden Jahrhunderten, sind ja zunächst mal ein christlich motivierter Antijudaismus gewesen. Und was man oft mit Antisemitismus verbindet, ist natürlich der nationalsozialistische Vernichtungsantisemitismus, der auf rassistischen Grundlagen basiert hat. Aber der Antisemitismus hat sich gerade seit 1945 erheblich gewandelt. Zunächst mal in einer Form, in der man ja damit umgehen musste, dass die Shoah gegeben hat, und insofern eine Form von Schuldabwehr-Antisemitismus entstanden ist, also wo man die Verantwortung letztlich versucht hat zu leugnen und abzustreiten. Und das ging auch oft mit Täter-Opfer-Umkehr einher, beispielsweise dann, wenn Deutsche als Opfer dargestellt worden sind und eben damit eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden hat. Wenn wir heute von neueren Formen des Antisemitismus sprechen, der sich, wie gesagt, immer weiter wandelt und anpasst an äußere Gegebenheiten, dann blicken wir vor allen Dingen auf einen Antisemitismus, der sich gegen den Staat Israel richtet, also die zentrale Projektionsfläche, denn Antisemitismus ist ja immer eine Form von Projektion. Die zentrale Projektionsfläche ist heute der Staat Israel, und der anti-israelische Antisemitismus ist eine dominante, nicht die einzige, aber die dominante Form, die auch verschiedene politische Spektren von der extremen Rechten über Teile der Linken bis hin ins islamische, islamistische Milieu verbindet.
Das ist ja auch so ein Stichwort, der islamische Antisemitismus, wo man den Eindruck hat, seitdem der auch in Deutschland mehr Raum greift, ist es leichter, über Antisemitismus überhaupt zu sprechen?
Naja, ich denke, es gibt einen richtigen Anteil und einen falschen in dieser Wahrnehmung. Der richtige Anteil ist, wir haben ein massives Problem mit islamischem Antisemitismus, das vor allen Dingen quasi in Deutschland natürlich besonders wahrgenommen wird durch auch Migrationsfragen. Und es ist nicht zu leugnen, dass der islamische Antisemitismus sehr virulent ist, sehr gewaltförmig und ja bis hinein in terroristische Taten reicht. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass man durchaus Gefahr läuft, damit auch den in Deutschland vorhandenen Antisemitismus in unterschiedlichen politischen Milieus auch und besonders gerade in der politischen Mitte damit ein wenig in Vergessenheit geraten zu lassen und so zu tun, als sei Antisemitismus allein nur verbunden mit dem Islam. Das ist er fraglos, aber er ist auch in umfangreichster Weise über Jahrzehnte in der Bundesrepublik tradiert, und insofern ist der Antisemitismus ein bedauerlicher, aber fester Bestandteil der politischen Kultur der Bundesrepublik. Wir wissen aus Einstellungsuntersuchungen, dass etwa 15-20% der Deutschen antisemitische Einstellungen vertreten, und die darf man natürlich bei jeder berechtigten Kritik und jedem Hinweis auf den islamischen Antisemitismus Antisemitismus nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern muss begreifen, hier gibt es Formen der Tradierung in Familien und damit auch in der Erinnerungsabwehr, die nach wie vor ein ganz wesentlicher Teil einfach der deutschen politischen Kultur sind.
Mhm. Unterscheiden sich denn diese zwei Antisemitismusformen? Sie haben eben schon mal gesagt, es gibt den, der dem Muster der Schuldabwehr folgt und der, der die anti-israelische Propaganda in den Vordergrund stellt. Ist das beides bei beiden Antisemitismusformen so zu finden?
Also ich glaube, wir müssen erstmal in Rechnung stellen, dass je nachdem, über welches politische oder soziokulturelle Milieu wir sprechen, der Antisemitismus sich nicht immer gleich äußert. Der passt sich an, der passt sich äußeren Gegebenheiten an und wird in das Weltbild letztlich eingefügt. Was verbindend ist zwischen allen Formen des Antisemitismus, ist einerseits eine wichtige Fokussierung auf ein Verschwörungsglauben, also das heißt ein Glauben, dass es irgendwelche Mächte im Hintergrund gäbe, die irgendetwas lenken und steuern würden. Das wird oft auch direkt gegen Jüdinnen und Juden formuliert, aber funktioniert manchmal auch nur als kommunikativ Chiffre, als Andeutung, als Raunen, mit dem sich Antisemiten untereinander verständigen können. Und der andere Teil, der weite Teil dieser unterschiedlichen politischen Milieus verbindet, ist tatsächlich der manifeste Hass auf Israel, auf den jüdischen Staat und damit im Prinzip ja auch den einzigen demokratischen Staat in der Region. Das ist ja insofern auch mal besonders bemerkenswert, weil wir es ja hier quasi mit einem, wie gesagt, jüdischen demokratischen Staat zu tun haben, der aber dann auch aus unterschiedlichen Quellen motiviert wieder abgelehnt wird und antisemitisch etikettiert wird.
Und ein anderes Motiv, was man kennt aus Diskriminierungszusammenhängen, ist die Verallgemeinerung. Juden sind reich, Juden streben nach der Weltherrschaft, Juden sind anders. Helfen denn Erinnerung, Bildung, Auschwitzbesuche oder auch ein Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung gegen diese Stereotype im Hier und Heute?
Ich glaube, dass es um Facetten geht. Wir haben unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Adressatinnen und Adressaten. Sprechen wir über Prävention, beispielsweise im schulischen Bereich, muss man die Frage anders beantworten, als wenn man es bereits mit manifesten Antisemiten in der Gesellschaft zu tun hat, die also ein geronnenes, verdichtetes Weltbild haben. Da wird man mit Prävention und Bildung nicht weit kommen. Da braucht es unbedingt quasi der wehrhaften Demokratie der Bundesrepublik und ganz klar Sanktionen und Repression. Einerseits um Jüdinnen und Juden zu schützen, andererseits aber auch als Kernanliegen der bundesdeutschen Demokratie. Und ich glaube, die angesprochenen unterschiedlichen Facetten können dafür Unterschiedliches leisten. Wenn man Gedenkstätten besucht, was ich grundsätzlich für sehr sinnvoll im schulischen Kontext halte, dann darf man aber nicht den Fehler machen zu glauben, dass damit das Thema abschließend thematisiert wäre. Das heißt, das muss im schulischen Kontext eingebettet werden. Wir brauchen viel mehr Auseinandersetzung, gerade auch mit Antisemitismus nach der Shoah, gerade auch mit Antisemitismus in unterschiedlichen politischen Milieus, insbesondere auch dem Antisemitismus im Migrationskontext, der ein virulentes Problem in vielen Schulen darstellt. Nicht das einzige, aber durchaus ein virulentes. Und insofern darf man die Gefahr nicht unterschätzen, dass solche Besuche, so wichtig und richtig sie sind, auch eine Exterritorialisierung des Problems bedeuten können. Also das heißt, Schulklassen fahren dahin und setzen sich dann damit nicht mehr auseinander. Damit wäre am Ende niemandem gedient. Und so ähnlich kann man, glaube ich, auch die eingerichteten Antisemitismusbeauftragten einschätzen. Ich hätte mir insgesamt viel mehr Exekutivkompetenzen für diese Antisemitismusbeauftragten gewünscht. In einigen Ländern sind es sozusagen sogar Ehrenämter. Da wird es quasi dann ins rein Symbolische verschoben. Das ist natürlich ein Desaster, weil man die markante Signifikanz des Problems vollkommen verkennt. Aber vielleicht muss man auf der anderen Seite auch sehen, dass hier auch ein Anfang gemacht ist, der erstmal richtig und gut ist. Und man darf hoffen, dass die Länder und auch der Bund die Antisemitismusbeauftragten weiter stärken, finanziell stärken, damit es auch Möglichkeiten gibt, im Einfluss stärken, also beispielsweise in Bezug auf Veränderungen, notwendige Veränderungen im Rahmen von Rechtslagen und den Möglichkeiten, gegen Antisemitismus vorzugehen. Und darüber hinaus eben auch in Bereichen mit Exekutivkompetenzen ausstatten, die es dann auch tatsächlich ermöglichen, hier ein ernsthaftes Amt, das seriös gegen Antisemitismus vorgehen kann, dann auch mit diesen Möglichkeiten auszustatten, die andere Geschäftsbereiche ja in vielen Belangen auch von vornherein oder seit langem haben.
Wie sich Antisemitismus heute zeigt, Professor Samuel Salzborn, Gastprofessor am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Dankeschön. 0,1% der Bevölkerung sind jüdisch. Rund 100.000 Menschen in Deutschland sind Juden. Manche von ihnen tragen sich mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen. Bundestagspräsident Schäuble nannte das bei der Gedenkstunde heute Morgen im Bundestag beschämend. Als Gedenkredner war, wie gehört, der israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer geladen. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Unter dem Titel »Wohin die Erinnerung führt, mein Leben« veröffentlichte er 2016 seine Lebensgeschichte. Eine Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Vergessen und Gegenwart.
Im Verlauf der letzten Monate habe ich bemerkt, wie mir mehr und mehr Wörter und vor allem Namen von Menschen, die ich gut kenne, entschwanden. Wie aber kommt es, dass diese Wörter und Namen manchmal Tage später nach einem unnachgiebigen Grübeln oder einfach so ganz von selbst wieder auftauchen? Sind also Wörter, die verschwinden, nicht vollständig gelöscht? Gibt es eine Festplatte des menschlichen Gedächtnisses? Gibt es verschiedene Ebenen des Löschens und verschiedene Methoden des Wiederherstellens? Und warum weiß ich, wenn ein vergessenes Wort wieder auftaucht, sofort, dass es das Richtige ist? Nicht weniger seltsam funktioniert das traumatische Erinnern. Beim Lesen von Interviews mit Überlebenden der Shoah war Lawrence Langer aufgefallen, dass immer dann, wenn es dem Interviewer gelang, das Erzählen der Standardgeschichte eines Interviewpartners zu stören, ein plötzlicher Schwall chaotischer Erinnerungen durchbrach und eine Art Tiefenerinnerung die vorher aufgebauten Schutzmechanismen überspülte. Ich schätze, dass oftmals tiefe traumatische Erinnerungen im Alter ganz von selbst wiederkehren, wie vergessene Gedichte. Sie führen vergessene Ängste mit sich.
Gedanken von Saul Friedländer, später mehr von ihm, HR2, der Tag, Klassenfahrt nach Auschwitz oder die Zukunft der Erinnerung. Wie können wir gedenken? Welche Erinnerung brauchen wir für die Gegenwart und für die Zukunft? Gerade hat eine Umfrage ergeben, dass 40% der Jugendlichen in Deutschland nicht wissen, dass Auschwitz ein Vernichtungslager war. Geschichtsbewusstsein stärken, Antisemitismus entgegenwirken, das ist das Ziel des Programms Jugend erinnert der Bundesregierung. 10.000 Jugendliche sollen in KZ-Gedenkstätten reisen können. Welche Erinnerung brauchen wir? Eine andere Antwort auf diese Frage ist, lasst Überlebende erzählen. Noch können sie es. Haltet ihre Geschichten für die Nachwelt fest. So macht es jetzt auch das polnische Fernsehen und die Überlebenden senden dabei klare Botschaften an die jungen Menschen von heute.
Daleko przed nami coś się na ziemi pali, jakieś ogniska.
Es sind die letzten Überlebenden, deren Erinnerungen jetzt auch im polnischen Privatfernsehen noch einmal aufgenommen werden, wie in dieser Reihe im privaten Kanal TVN. Bogdan Bartnikowski, Jahrgang 1932, Häftlingsnummer 192.731. Er wurde nach dem Warschauer Aufstand in Auschwitz eingesperrt. 5 Monate lang lebte der damals 12-Jährige in Todesangst, seit ihm ein Kapo erklärt hatte, der einzige Weg aus dem Lager führe über die Schornsteine von Birkenau. Ein paar Mal in den 5 Monaten wurden wir zu den Duschen geführt und wussten doch nie, ob es wirklich Duschen waren. Wir standen dort nackt im Gedränge, kommt jetzt wirklich kaltes Wasser? Und wenn nicht, was kommt dann? Wasser. Uff, Erleichterung. Jetzt noch nicht. Wir werden noch mal in unsere Baracken zurückkehren. Es sei besonders schwierig gewesen, die hochbetagten Zeitzeugen zum Dreh in der Gedenkstätte zu überzeugen, erzählt Reporterin Magdalena Wuczan. Wegen der Mühen der Reise, aber auch, weil sich das Erlebte nicht etwa mit dem zeitlichen Abstand relativiert, sondern die Menschen gerade im Alter wieder stärker quäle. Es sind betagte Menschen und sie empfinden es als ihre Pflicht, darüber zu reden. Aber die Rückkehr zu den Erinnerungen ist für sie sehr schwer. Sie sagten mir, es sei für sie mit schlaflosen Nächten und Albträumen verbunden. Es nimmt sie sehr mit und viele haben uns abgesagt. Schon jetzt blickt auch die Gedenkstätte Auschwitz vor allem auf das kommende Jahr, in dem sich die Befreiung des Lagers durch die Rote Armee das 75. Mal jährt, der wohl letzte runde Gedenktag mit noch lebenden Zeitzeugen. Zugleich hat sich auch der politische Sturm des Vorjahres gelegt, als die polnische Regierung mit einem umstrittenen Gesetz falsche Schuldzuweisungen von Nazi-Verbrechen mit Haftstrafe belegen wollte und damit eine diplomatische Krise auslöste. Die Novelle, vielerorts nur Holocaust-Gesetz genannt, wurde später wieder abgeschwächt. Tatsächlich hat sie nie Wirkung entfaltet. Von Dutzenden Klagen, etwa wegen irreführender Medienberichte, die seither eingereicht wurden, hat die polnische Justiz bislang nur wenige bearbeitet und die meisten davon zurückgewiesen. Die polnische Fernsehreihe mit den Zeitzeugen versucht nun, das Thema wieder zu seinem Kern zurückzuführen und Politik auszusparen. Reporterin Wuczan: In diesen Gesprächen gab es keine Politik. Für mich persönlich, aber auch für den Sender ist das Thema so wichtig, dass wir das nicht vermischen wollten. Uns interessiert ein persönlicher Bericht aus der Hölle, die Auschwitz war. Und für uns überraschend, obwohl das Thema keinen großen Newswert hat, schwierig ist und nicht kommerziell geeignet, wurde die Reihe sehr intensiv geschaut. Sehr viele haben uns geschrieben und sich bedankt, diese Menschen hören zu können. Die Politik freilich brachten viele Gesprächspartner dann doch selbst ein. Denn so unvergleichlich Auschwitz auch ist, so treibt doch gerade heute Überlebende die Angst um, dass sich das nie wieder relativiert. Ihre Botschaft an uns Jüngere ist, Ideen nicht blind zu folgen, denn sogar die schönsten davon könnten zu Mordwerkzeugen werden. Selbstständig zu denken, den Massen nicht zu folgen, nachzuprüfen, Hass, Verachtung und Überheblichkeit gegenüber anderen zu meiden. Einer meiner Interviewpartner sagte, unabhängig von Hautfarbe, Sprache oder Ethnie sind wir alle Menschen und ich glaube, das ist die Hauptbotschaft.
Jan Paluch hat über das Gedenken an die Verbrechen in Auschwitz in Polen. Junge Reporter begleiten Überlebende an den Ort des Grauens und zeichnen ihre Erinnerungen auf. Ihre Botschaft ist dabei klar. Meidet Hass und Verachtung gegenüber anderen. Wir sind alle Menschen und schaut, wem ihr politisch folgt. Ich habe Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, heute Morgen gefragt. Ist das auch Ihre Botschaft als frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland und als Shoah-Überlebende?
Diese Botschaft ist absolut meine Meinung, da kann ich mich vollkommen anschließen. Ich habe ja sehr viel Kontakt mit jungen Leuten, weil ich in sehr vielen Erziehungsbereichen mich einbringe und in Schulbesuchen. Die jungen Leute sind heute ausgesprochen interessiert und ich glaube, wir sollten hier sehr viel Unterstützung der Richtung geben. Und da ist diese Aussage, die die Überlebenden in Auschwitz gemacht haben, eine hervorragende Überschrift und ein Zeichen dafür, wie sie ihr politisches Leben bezüglich der Erinnerung in Zukunft gestalten sollen. Ich habe immer noch zu diesem Thema eine Botschaft an die jungen Leute und ich sage ihnen immer Folgendes: Ihr sollt euch von niemandem sagen lassen, in eurem künftigen Leben, wen ihr zu lieben und wen ihr zu hassen habt.
Jetzt haben Sie selber bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus im Bayerischen Landtag auch den Bogen des Gedenkens zur Gegenwart geschlagen. Während Ihrer Rede hat dann ein Teil der AfD-Fraktion den Saal verlassen, nachdem Sie gesagt haben, die AfD stehe nicht auf dem Boden unserer demokratischen Verfassung. Was meinten Sie damit genau?
Die AfD hat ein Wahlprogramm in Bayern an die Öffentlichkeit gebracht, die sich absolut gegen das jüdische Leben richtet. Also gibt es Religionsgrundlagen, die sie streichen wollen. Da gibt es Zuschüsse nicht nur an Kirchen, sondern auch an jüdische Gemeinden, die auch entfallen soll. Also die AfD möchte auch, dass die Erinnerung und das Gedenken absolut zurückstellen. Die AfD hat ihre eigenen Linien, die überhaupt nicht mehr mit ihren Bestrebungen, demokratisch zu sein, weil sie demokratisch gewählt wurden, das stimmt, aber sie sind bis heute auch noch keine Demokraten.
Sie werden in einem Spiegel-Interview zitiert, da sagen Sie, die AfD ist antisemitisch, sie ist eine Nazi-Partei und das ist für Sie trotzdem auch zutreffend, auch wenn die AfD jüdische Mitglieder hat.
Gut, es sind einige Verirrte, die sich hoffentlich dann auch dort beweisen, weil ich, was ich gerade auch angemerkt habe, dass hier Forderungen vorhanden sind, jüdisches Leben in religiöser Hinsicht einzuschränken, dann sollen sich diese jüdischen Mitglieder für das Judentum einsetzen und dann glaube ich auch, dass sie sich in irgendeiner Form da einbringen können.
Aber Sie sehen die AfD trotzdem grundsätzlich erstmal als antisemitisch an?
Ja, ich meine, solange die AfD mit ihren Aussagen, die ja allen bekannt sind, wie sie will den Vogelschiss und noch andere Dinge hier gar nicht nochmal nennen, solange sie ihren eigenen Behauptungen nicht widerspricht, glaube ich, ist die Beurteilung, die ich schon mal ausgesprochen habe, an der ich festhalte, ziemlich richtig.
Der Historiker Michael Wolfsohn kritisiert heute diese pauschale Beurteilung von Ihnen im Deutschlandfunk, denn die AfD sei ja nun mal in verschiedene Parlamente gewählt worden und man müsse sich inhaltlich mit ihr auseinandersetzen.
Wie gesagt, das bleibt Ihnen überlassen, die das auch fordern. Vielleicht haben Sie dann Erfolge in unserem Sinne. Aber vorläufig sehe ich nicht in der AfD die Richtung, die man sich vorstellen kann und vorstellen will. Warten wir mal ab.
Was bedeutet denn diese Zunahme an Bedeutung und auch Wählerstimmen der AfD heute für jüdische Gemeinden?
Diese Aussagen erzeugen Angst, erzeugen Furcht, erzeugen die Tatsache, dass jüdische Menschen überlegen, besonders die jungen Leute, ob sie noch eine Zukunft hier in unserem Land haben. Und das ist natürlich eine Thematik, die ziemlich beängstigend auch für uns ist, die wir ja die jüdischen Gemeinden repräsentieren.
Jetzt sprechen wir ja in dieser Sendung vor allem darüber, was Gedenken, was Erinnerungen, wie eben auch heute im Bundestag aus Anlass der Auschwitz-Befreiung vor 74 Jahren, was das für die jüngere Generation bedeuten kann. Bedeutet es auch eine Verantwortung und einen Auftrag für eine in die Zukunft gerichtete Debatte über Gewalt und Ausgrenzung in der Vergangenheit und eben in der Gegenwart? Wie müssen wir denn über die Opfer des Nationalsozialismus heute sprechen?
Also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir heute eine Jugend haben, im Gegensatz zu früher, die sich sehr interessiert zeigt für die Vergangenheit Deutschlands, für die Vergangenheit in unserem Land. Und ich möchte den jungen Menschen für ihren großen Zuspruch recht herzlich danken, weil sie die Verantwortung übernehmen werden und übernehmen sollen und wir auch akzeptieren. Den Stab der Erinnerung werden wir Zeitzeugen, die an der Schwelle dieser Zeit stehen, ihnen weitergeben. Und ich weiß und kann aus meinem Erleben berichten, dass sie das auch akzeptieren werden und dementsprechend auch handeln werden.
Muss denn Erinnerung sich dann auch verändern mit der Zeit?
Erinnerung kann sich nicht verändern, weil sich die Tatsachen nicht verändern können. Aber ich meine, die jungen Leute werden die Zukunft des Erinnerns so gestalten, natürlich, wie sie das sehen. Aber ich habe da wirklich aus meinen Erfahrungen großen Mut, dass sie die Erinnerung und das Gedenken so weiterführen werden, mit solchen Gedenktagen natürlich auch nochmal ganz bewusst in ihr Gedächtnis einprägen werden und dementsprechend auch handeln werden.
Erinnerung und Gedenken bleiben wichtig. Charlotte Knoblauch, vielen Dank. Klassenfahrt nach Auschwitz oder die Zukunft der Erinnerung, der Tag in HR2. Auch Memoiren halten die Erinnerung wach, wie die von Saul Friedländer, der sich darin auch mit der deutschen Erinnerungskultur der Nachkriegsjahre auseinandersetzt.
In seiner Blechtrommel erzählt Günter Grass von einem Nachtclub im Westdeutschland der Nachkriegszeit, in dem die Menschen Zwiebeln aßen, um Tränen vergießen zu können. Die Metapher traf zu. Die meisten Deutschen wollten in diesen Jahren zuallererst vergessen, wie sehr sie sich, jeder auf seine Art, mit dem Dritten Reich eins gefühlt hatten, wenigstens bis zum letzten Kriegsjahr. Sie ersannen sich eine verklärte Version ihrer Vergangenheit und wollten unbedingt an sie glauben. Ich weiß noch, wie ich 1956 auf dem Weg nach Schweden meine Reise in Hamburg unterbrach. Die Bahnhofsbuchhandlungen waren voll billiger Ausgaben der Romane von Heinz Konsalik, in denen ein Loblied auf die heroisch an der Ostfront kämpfenden Wehrmachtssoldaten gesungen wurde, ohne je die verbrecherische Kehrseite zu erwähnen. Die Hitlerjahre waren zum Objekt öffentlicher Fasziniertheit geworden, die sich in Form eines ungehinderten moralischen Relativismus und in einer etwas verspielten, postmodernen Ästhetik äußerte. Ich nahm hinter dieser neuen Darstellungsart eine spielerische Haltung wahr, mit der sich jeder frei austoben konnte, jenseits von Gut und Böse. Genauer gesagt erkannte ich in diesen neuen Produktionen gerade einige jener Propagandatechniken, mit denen der Narzissmus Millionen Deutsche und andere Europäer so erfolgreich hatte in den Bann schlagen können. Süßliche Sentimentalität, also Kitsch, die sich mit einer durch die totale Vernichtung und den massenhaften Tod angefachten Erregung mischte.
Saul Friedländer schrieb seine Erinnerungen nieder unter dem Titel »Wohin die Erinnerung führt«. Die Erinnerung an die Gräueltaten im Vernichtungslager Auschwitz kann noch durch die Schilderungen von Überlebenden wachgehalten werden. Bald werden nur noch die Habseligkeiten der über 1 Million Ermordeten in Auschwitz Zeugnis der Shoah sein können. Von vielen Opfern blieben Briefe, Kleidung, Schuhe, Koffer, Bücher, Bilder zurück. In der modernsten Restauratorenwerkstatt Polens, untergebracht im ehemaligen Auffanglager, arbeiten 16 Restauratoren daran, sie nicht zu reparieren, sondern zu konservieren. Maria Ossowski hat sich die Arbeit dort angeschaut und erfahren, was Dinge über Menschen erzählen können.
Der leere Zug mit seinen weit geöffneten Waggontüren ist längst schon zurückgefahren. Aufmerksam überwacht von SS-Männern sortieren Häftlinge den gesamten Besitz all jener Menschen, die vor einer Stunde angekommen sind.
So beschreibt der Gefangene mit der Auschwitz-Nummer 121466, Wojciech Kawiecki, das, was von einem Transport nach Auschwitz übrig geblieben war. Tausende von Schuhen, Koffern, Prothesen, Brillen, Zahnbürsten und anderen Habseligkeiten sind in den meisten Fällen die letzten Spuren jener Menschen, von denen nichts übrig geblieben ist, außer dem, was der Dichter Paul Celan das Grab in den Lüften nannte. Heute kümmern sich ca. 20 Konservatorinnen und Restauratoren in modernsten Werkstätten um diese letzten Habseligkeiten. Die Werkstätten sind untergebracht im ehemaligen Aufnahmelager von Auschwitz auf 600 Quadratmetern, dort, wo jene ankamen, die registriert wurden und meist zum Tod durch Zwangsarbeit verurteilt waren. Christine Rosse ist gelernte Buch- und Papierkonservatorin. Sie zeigt mir Briefe von Häftlingen, die sie konserviert. Da schreibt eine junge Frau namens Elisabeth aus dem Frauenlager Birkenau:
Wie steht's mit deinem Herzen? Bleib gesund, verzage nicht, es wird schon werden. Wenn mir schwer auf dem Herzen wird, dann lese ich deinen Brief. Deine Schrift gibt mir Kraft und Hoffnung, dass wir uns noch einmal sehen werden.
Das sind zum Beispiel die ersten Formen der Häftlingsbriefe. Die ehemaligen Eigentümer haben sie auch, zum Beispiel wenn es Risse gab, mit Tesastreifen fixiert. Und Tesastreifen mögen wir nicht als Papierkonservatoren. Es altert, es wird gelb, es wird brüchig, das Papier wird porös. Und das müssen wir natürlich entfernen, um die Authentizität des Objektes zu erhalten.
Authentizität ist das oberste Gebot der Restauratoren. Nichts darf ergänzt werden. Und auch die Reinigung ist eine Kunst für sich, denn der Schmutz von heute muss entfernt werden, der von damals muss bleiben.
Das kann ich Ihnen gleich an Koffern zeigen. Die Oberflächen weisen Verschmutzung auf, die original sind. Als die Menschen nach Auschwitz deportiert wurden, mussten sie ihr Gepäck an der Rampe zurücklassen. Bei jedem Wetterungsbedingungen. Das heißt, wir haben Schmutz, wir haben Staub, wir haben Gras. Und das muss erhalten werden, das darf nicht weggereinigt werden.
Alle Sorgfalt, die damals den Menschen gebührt hätte, können die Restauratoren und Kuratoren heute nur noch den Dingen und Dokumenten angedeihen lassen. Sie sind Zeugnisse für die kommenden Generationen, wenn keine Überlebenden mehr berichten können, was den Opfern von Auschwitz und Birkenau geschehen ist.
Briefe, Koffer, Schuhe, Haare, das ist das, was von den Ermordeten in Auschwitz übrig ist, das, was sich täglich rund 7000 Menschen in den Gedenkstätten anschauen. Einer der Besucher war im letzten Jahr Nurula Altuntasch, 16 Jahre, Schüler der Lichtenberg-Schule in Darmstadt. Herr Altuntasch, Sie waren mit einer Gedenkstättenfahrt mit anderen Schülern in Auschwitz. Mit welchen Erwartungen sind Sie dorthin gefahren?
Also große Erwartungen hatte ich nicht wirklich, sondern ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich da jetzt einfach Sachen sehen werde, die nicht dem Alltag entsprechen, die man einfach sonst nirgendwo sieht, außer dort. Und ich habe einfach erwartet, dass es mir sehr schlecht ging, aber das war dann einfach eher die Nachwirkung davon, also emotional als auch psychisch.
Mhm. Was heißt das? Was beschäftigt Sie da noch? Was hat Sie besonders berührt?
Also wir haben einmal so eine vierstündige Tour gemacht mit einem Guide. Und da wurden dann immer Geschichten erzählt, was genau hier an dem Ort passiert ist. Und die Sachen haben mich am meisten erschreckt. Da war zum Beispiel vor der Tötungsmauer, haben wir Geschichten gehört und dann noch in bestimmten Baracken. Da musste man sich ja dann auch bildlich vorstellen, wie viele Menschen da gelebt haben und wie viele genau auf einem Bett. Und das war einfach, man konnte es einfach nicht mit seinem Gewissen vereinbaren.
Sie waren dort in den Lagerbaracken, in den Gaskammern. Sind Sie denn darauf vorbereitet worden in irgendeiner Form? Also in der Gruppe auch, haben Sie vorher drüber geredet oder auch dabei?
Ja, also wir waren am ersten Tag, haben wir erstmal nur Workshops gemacht und uns ein bisschen vorbereitet. Wir haben dann nochmal die Geschichte von Anfang bis Ende so ein bisschen kurz gefasst und nochmal drüber gesprochen. Und dann am nächsten Tag ging es halt auch direkt los. Und dann nach dem Besuch in der Gedenkstätte konnten wir halt auch noch Gespräche führen in kleinen und Großgruppen, wenn man einfach was zu sagen hatte oder wenn man ein bisschen was einfach rauslassen wollte, konnte man das direkt machen.
Ihre Familie hat türkische Wurzeln, Sie sind selbst Moslem. War das denn mit den christlichen, den jüdischen oder auch den nicht religiösen Mitreisenden ein Thema?
Nee, das hat keinen interessiert, woher man kam und wie man aussah oder welche Religion man jetzt im Herzen trägt. Wir waren alle aus demselben Grund da, einfach um zu erinnern und um das einfach mal anzuschauen. Man hat da nicht wirklich Nachteile oder Vorteile gehabt, wenn man der Religion gefolgt ist oder der anderen. Das war einfach, wir waren einfach alle ganz einfach Menschen.
Und wie geht das Ihnen jetzt noch nach, weil Sie vorhin gesagt haben, es belastet auch durchaus noch, verändert es auch den Blick auf die Gegenwart?
Also auf die Gegenwart, ja, das ist halt immer so eine Sache, weil man kommt halt da hierher und man wird direkt in den Alltag katapultiert und es ist erstmal sehr erschreckend für einen, weil man dann einfach dem bewusst wird, dass so viele Menschen gar nicht mehr dran denken, was da passiert ist, keiner spricht mehr darüber. Und mich erschreckt es auch immer, wenn ich sehe, wie viele Leute eigentlich davon nicht wirklich was wissen. Die waren da auch noch nie und haben nicht vor, dahin zu gehen. Und das erschreckt mich einfach.
Jetzt arbeiten Sie, Herr Altuntasch, in Ihrer Schule bei einer AG mit Schüler gegen Vergessen. Es geht ja immer darum, wie kann man aus Geschichte lernen? Das ist so das große Stichwort. Sie machen aktiv was dafür, sind auch an der Entwicklung einer App beteiligt, die Schüler mit Informatikstudierenden der TU Darmstadt aufbauen. Ja. Wie soll denn da erinnert werden oder aus Geschichte gelernt werden, auch für die Zukunft und für Jugendliche?
Also in dem digitalen Stadtrundgang geht es halt darum, dass man auf einer Landkarte die gewissen geschichtlichen Stellen anzeigt und man kann da halt mit seinen Freunden oder mit seinen Eltern oder auch ganz entspannt einfach zu Hause da draufklicken und dann kriegt man von Schülern einen Text gezeigt, den man sich dann durchlesen kann und da wird halt dann daran beschrieben, was da passiert ist und vieles weiteres und es besteht halt nur aus Schülern und aus Studierenden. Und da ist es halt für Schüler immer ein bisschen entspannter, wenn es halt auch Schüler für einen gemacht haben und nicht wirklich da jetzt so ein Professor oder ein wirklicher Experte davon erzählt, weil das ist ja halt immer ein anderes Gefühl.
Wenn Sie jetzt von anderen Schülern gefragt werden, soll ich diesen virtuellen Rundgang machen, soll ich nach Auschwitz fahren, was rätst du mir, was sagen Sie denen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man nach Auschwitz gehen sollte, weil das ist einfach ein großer Teil unserer Geschichte. Man muss es einfach einmal gesehen haben, weil man kann nicht von dieser Welt gehen, ohne auch mal die schlechten Seiten der Welt zu sehen. In Auschwitz, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Man kriegt da was anderes vermittelt, wenn man selbst dort ist, als in der Schule oder in Lehrbüchern. Und ob man jetzt so einen Stadtrundgang machen sollte, auf jeden Fall. Das sollte sich jeder einmal anschauen. Und wenn es einem einfach nicht anspricht, dann sollte man das halt so machen wie bis jetzt halt die ganze Zeit.
Vielen Dank, Nurulla Altuntasch, 16 Jahre, Schüler der Lichtenberg-Schule Darmstadt, war mit einer Gedenkstättenfahrt in Auschwitz und arbeitet an einer App zu jüdischen Spuren in Darmstadt mit. Klassenfahrt nach Auschwitz oder die Zukunft der Erinnerung in HR2, der Tag. Und noch einmal blicken wir in die Erinnerungen von Saul Friedländer, der sich an dieser Stelle allerdings auch mit der Gegenwart beschäftigt.
Die Auswirkung der Shoah hat meinen Lebensweg bestimmt. Aber inzwischen beeinträchtigt sie meinen Alltag schon lange nicht mehr. Mein Alltag ist genauso grau oder sonnig wie der vieler meiner Zeitgenossen. Ich versuche, in der Gegenwart zu leben, in den kleinen Geschehnissen der Gegenwart. Das ist, wie ich bemerke, alles andere als leicht und fliegt einem nicht zu, jedenfalls nicht mir. Die Vergangenheit mit einem Embargo zu belegen, ist unmöglich. Das Vergangene kann nicht verbannt werden, denn es ist nicht einmal vorbei, sagt Christa Wolf. Und überhaupt, wer würde all die wunderbaren Zeiten in der Vergangenheit missen wollen, die mit all der Traurigkeit durchsetzt sind? Die Zeiten, die man mit der Frau verbracht hat, die man liebt, mit den Kindern, den Enkeln, mit all denen, die einem nahe sind oder an die man sich besonders gern erinnert. Man muss die Vergangenheit einlassen, so wie sie ist. Man muss sie als Ganze akzeptieren. Die Zukunft? Man erschafft sie, ob man will oder nicht, während man lebt. Über einen ihrer Aspekte kann man sich in meiner Lebensphase sicher sein. Die ferne Zukunft ist verschlossen. Daran ist nicht zu zweifeln. Es ist die nahe Zukunft, die sich nicht abschütteln lässt. Ja, da liegt's. Es gibt Dinge, um die man sich kümmern muss. Aber weil man dazu neigt, sie zu vergessen, muss man sich alles notieren. Und ein Teil der Gegenwart wird einem durch das Denken an die nahe Zukunft geraubt und vor allem durch das quälende Gefühl, dass man ein paar Dinge vergessen hat, so wie vor einiger Zeit das hebräische Wort für Aubergine und dass man zunehmend so viele andere Wörter, Geschehnisse, Gesichter und Namen vergisst.
Saul Friedländer, Wohin die Erinnerung führt, mein Leben, erschienen ist das bei CH Beck. Dieses Vergessen bringt die Zeit und das Alter mit sich. Gegen das Vergessen historischer Ereignisse und der Gräueltaten der Nationalsozialisten muss dagegen angekämpft werden. Dabei haben wir heute vor allem die jüngere Generation im Fokus. Genau um die ging es der Kulturanthropologin und Soziologin Professor Julia Bernstein von der Frankfurt University of Applied Science mit ihrer Untersuchung zu Judenfeindlichkeit in der Schule aus der Sicht der Betroffenen. Frau Bernstein, was haben Sie denn herausgefunden? Was ist auf den Schulhöfen zu hören?
Also wir haben nicht nur die Betroffenen praktisch interviewt, sondern auch die Lehrkräfte. Und wenn man tatsächlich zusammenfasst und analysiert die Interviews mit den Betroffenen und mit den nichtjüdischen Lehrkräften, hat man wirklich den Eindruck, man würde von zwei unterschiedlichen Orten sprechen. Denn für die Betroffenen, das ist allgegenwärtig, dass das Schimpfwort Du Jude und ganz unterschiedliche Kombinationen mit diesem Schimpfwort und die neuen Wortschöpfungen Alltag geworden sind und auch eine Mobbing antisemitischer Art oder auch physische Angriffe von ganz unterschiedlichen Jugendlichen oder Kindern. Und für die Lehrkräfte ist es in der Regel kein Problem, dass sie als brennendes oder relevantes Problem an ihrer Schule speziell anerkennen würden.
Was wird denn mit diesen Beschimpfungen transportiert, was dann auch Folgen hat, was auch verletzend ist?
Das ist ja genau ein der Hauptargumente der Lehrkräfte, dass sie sagen, in dem Moment, dass die Kinder das nicht böse meinen, beziehungsweise nicht an die Juden, das Wort, du Jude, mach mal keine Judenaktion oder komm mal in den Judenkreis oder sonst Schimpfungen benutzt, in dem Moment, dass es nicht mit Intention verbunden ist, ist es ja dann auch nicht antisemitisch. Aber in der Realität für die Betroffenen ist es absolut anders, nämlich dass sie verstehen, dass eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe und ihre Identität zutiefst verletzt wird und auch nicht automatisch dann positiv mit positiven Inhalten zu besetzen ist. Und das hat langfristige Auswirkungen und realen Einfluss auf ihr Leben, ohne dass jemand das Böse meint.
Jetzt ist natürlich gerade, oder sind Schüler in einem gewissen Alter zumindest einfach an Provokation interessiert und man könnte sagen, ja, du Jude, das ist dann genau wie schwule Sau oder du bist behindert, das sind solche Wörter, mit denen die auch was auslösen wollen. Wo ist der Unterschied?
Man muss schon sagen, dass natürlich die kommunikative Gewalt in jeglicher Art praktisch im schulischen Alltag oder in der schulischen Gemeinschaft als verpönt gesehen werden muss. Da ist man eigentlich darüber einig, aber mit dieser speziellen Form der Diskriminierung, mit dem Antisemitismus, haben wir einen etwas anderen Zustand, denn das steht in einem sehr speziellen Kontext der jüdischen Vernichtung hier und es ist wirklich ein Rätsel, wie ist es möglich, 74 Jahre nach der Shoah, dass man auf dem Schulhof das am meisten verbreitete Schimpfwort Du Jude oder machst keine Judenaktion hat, obwohl es reale Ereignisse passiert sind und obwohl man so viel in der Gesellschaft und im öffentlichen Diskurs schon gemacht hat und so viel getan wurde.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Frau Bernstein, dass es tatsächlich bei den Lehrkräften eine andere Wahrnehmung gibt. Wie sollten sie denn eigentlich reagieren? Weil dass ein Schüler die Schule wechselt, was ja zum Teil dann auch passiert, ist sicher nicht die Lösung. Es ist die Aufgabe der Erwachsenen, was zu tun. Aber was?
Ich glaube, an der Stelle muss man zuerst unterscheiden zwischen einer legitimen Meinung und einem Hass. Und Hass ist keine Meinung. Und in dem Moment, dass bestimmte Grenzen der kommunikativen Gewalt überschritten sind, müssen praktisch die Lehrkräfte ein klares Zeichen setzen und das nicht durch Ignoranz oder Schweigen oder so einem Argument, da sollen die POVI-Lehrer oder andere Lehrer sie am besten darauf aufmerksam machen, also nicht begnügen. Also das ist wirklich, es kostet auch keine Zeit und praktisch in dem Moment, dass man schweigt, ist ist auch eine Art Reaktion. Und für die Beteiligten bedeutet das, dass es nicht so schlimm und das kommt durch. Und ich glaube, dass es passiert viel zu wenig, dass man eine klare Grenze an der Stelle setzt. Und am besten muss man auch präventiv arbeiten und nicht, nachdem es schon sozusagen so eskaliert hat, dass ein Kind oder Jugendliche die Schule wechseln muss. Es muss die Beziehungsarbeit gemacht werden, muss Sympathie gefördert werden. Man muss allgemein gegen unterschiedliche Stereotype und Vorurteile kämpfen, aber auch speziell den historischen Hintergrund beleuchten und die Spezifik von Antisemitismus, das hier einen ganz anderen Wert in Deutschland als ehemaliges Täterland sozusagen hat.
Judenfeindlichkeit an Schulen und wie Lehrkräfte damit umgehen sollten, präventiv, aber auch in der Situation oder wenn es passiert ist. Professor Julia Bernstein, Kulturanthropologin und Soziologin an der Frankfurt University of Applied Science. Dankeschön. Gedenken, erinnern, das geht auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Auch heute, als der Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag gedacht wurde, stand das Lernen aus der Geschichte im Vordergrund. Nur wie lernen aus der Geschichte? Diese Frage hat sich auch die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt gestellt, sich auf den Weg gemacht. In der Bildungsstätte steht von jeher das Lernen aus der Vergangenheit im Mittelpunkt. Seit dem letzten Jahr aber wird der Blick der Besucher noch stärker auf die Gegenwart gerichtet. Die Dauerausstellung zu Anne Franks Geschichte wich im letzten Jahr einem Lernlabor. Wolfgang Hettfleisch hat es sich zusammen mit Schülern angeschaut.
Lernlabor. Das trifft ziemlich gut, was das Team der Bildungsstätte Anne Frank da Neues geschaffen hat. Man kann im Foyer der Bildungseinrichtung im Frankfurter Stadtteil Dornbusch viel über Anne Frank lernen. Über das Versteck in Amsterdam, über ihre Familie, über ihr berühmtes Tagebuch. Und man kann experimentieren. Mit einem Touchpad von der Größe eines Frühstücksbrettchens. Damit ausgestattet kann sich jeder Besucher die Themen des Labors erschließen. Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte, beschreibt es so.
Das ist kein Museum, das ist keine Ausstellung, das ist ein Lernlabor. Es gibt hier jede Menge Stationen und jede Station ist nicht anders als ein Spiel. Die Jugendlichen können zusammenspielen, gegeneinander, miteinander. Sie müssen Rätsel lösen. Es werden Fragen gestellt, ihre Meinung wird ständig gefragt. Sie müssen sagen, was regt mich auf und warum.
Klingt nach einer Herausforderung. Aber bei den Schülerinnen und Schülern der Klasse 9c der integrierten Gesamtschule in Frankfurt-Eschersheim scheint der Ansatz gut zu funktionieren. Sie dürfen an Anne Franks Geburtstag als Erste das neue Lernlabor testen. Die 15-jährige Melissa hat sich gerade eine Brille aufgesetzt, die ein paar harmlos wirkende Bilder an der Wand stark verändert.
Zum Beispiel ein ganz normaler Mann, den sieht man dann direkt unter der Jacke mit Bomben oder mit einem Vollbart, halt dieses typische Bild. Es ist eher der Blick von anderen auf diese Menschen halt.
Die Rassistenbrille, so heißt diese Station im Lernlabor, macht aus einem dunkelhaarigen jungen Mann einen Selbstmordattentäter, aus zwei Händchen haltenden Frauen finstere Punks mit Dobermann und aus einem Mann mit Kippa eine antisemitische Judenkarikatur. Auch die 15-jährige Gamse hat die Brille ausprobiert und erlebt, mit was für einem fragwürdigen Blick sie da plötzlich auf andere geschaut hat.
Das sind halt alles Vorurteile wie bei dem lesbischen Paar. Man denkt immer direkt, dass Lesben halt Punks sind. Oder das Bild mit dem Juden, das ist direkt halt so, ich weiß nicht, so radikal ist oder so.
Die Inhalte des Lernlabors gehen also weit über Anne Frank und ihre Geschichte hinaus.
Die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt arbeitet an der Verbindung von Gedenken, Erinnerung und aktuellen gesellschaftlichen Fragen. Deborah Krieg, stellvertretende Direktorin dort. Sie haben 3 Jahre an diesem Lernlabor gearbeitet. Wie haben Sie das gesucht, was Jugendliche von heute an der Vergangenheit anspricht?
Das haben wir vor allen Dingen gemeinsam mit den Jugendlichen gesucht. Wir haben das Lernlabor in einem partizipativen Prozess entwickelt und haben aus der Erfahrung, dass Jugendliche sich sehr stark für Geschichte interessieren und auch ganz viele Fragen an Geschichte haben, sozusagen ein Projekt gemacht und haben gemeinsam geguckt, was interessiert euch eigentlich, was empört euch, was, wenn immer davon gesprochen wird, dass man aus der Vergangenheit lernen muss, was sind denn eure Lehren, was zieht ihr für Lehren, was möchtet ihr daraus eigentlich weitergeben?
Es geht in der Anne-Frank-Bildungsstätte ja nicht nur, aber auch um Antisemitismus. In der Gedenkveranstaltung heute Morgen im Bundestag war von traditionellem und neuem Antisemitismus die Rede. Gehört auch diese Aufklärung zu Ihrer Arbeit?
Mit Sicherheit geht es ganz stark darum, Antisemitismus heute auch erkennen zu können. Und gleichzeitig ist es aber so, dass gerade wenn ich mir überlege, dass am Tag des Gedenkens von dem alten Antisemitismus gesprochen wird und von dem neuen Zugewanderten, dann passiert da was, was wir häufig erleben, nämlich dass etwas ausgeblendet wird, vielleicht gar nicht bewusst, aber das Alte, das ist das Vergangene, das ist das sozusagen der Antisemitismus, den wir hier als deutsche Gesellschaft sozusagen zu verantworten haben, und der Neue ist zugewandert. Und was man da nicht sieht, sind die Kontinuitäten des Antisemitismus, die es eigentlich in jeder Verfasstheit der deutschen Gesellschaft gegeben hat, und die sich heute zum Beispiel auch äußert in revisionistischen Positionen oder verharmlosenden Positionen, wie sie jüngst eben auch unter anderem Herr Höcke vorgetragen hat oder auch andere Menschen, die sich da sehr vehement geäußert haben.
Und wo sind da die Schnittstellen von Antisemitismus, Rassismus oder anderer Diskriminierung? Wir haben es ja eben schon gehört, wie Sie mit dieser Rassistenbrille sind da auch durchaus Berührungspunkte von diesen Arten von Diskriminierungen finden. Ist das nachvollziehbar für die Jugendlichen?
Ich glaube, worum es ganz besonders geht, ist tatsächlich zu sagen, es geht nicht nur darum, die Gemeinsamkeiten, sondern auch die Unterschiede sich genauer anzugucken, sich Kontinuitäten und Brüche anzugucken von diskriminierenden, menschenverachtenden, antisemitischen oder rassistischen Positionen, zu gucken, wie haben sich die Kontexte eigentlich geändert und wie sind wir als Jugendliche damit eigentlich konfrontiert. Insofern ist es ganz wichtig, dass man die Auseinandersetzung mit dem historischen Antisemitismus und vor allen Dingen natürlich mit dem historisch-eliminatorischen Antisemitismus und der Shoah ist keine Antisemitismusprophylaxe für heute. Und das heißt, es geht wirklich darum, sich solche menschenverachtenden Ideologien und Ideologeme ganz genau anzugucken und darüber zu sprechen, was passiert da eigentlich und warum und wie funktioniert das und warum funktioniert das, um dann auch gewappnet zu sein, das in der Gegenwart zu erkennen und dagegen vorzugehen.
Das sind ja dann eigentlich aber zwei verschiedene Paar Schuhe, erstmal auch überhaupt zu erkennen, was erwarte ich und warum erwarte ich etwas, und dann aber auch zu sagen, ich verstehe Geschichte und ich lerne auch daraus, was ich tun kann. Wie kriegen das die Jugendlichen bei Ihnen zusammen?
Es geht, glaube ich, ganz stark darum zu sagen, dieses aus der Geschichte lernen, das erleben Jugendliche häufig als ein Postulat, was sie gar nicht begreifen können. Also da heißt es, man muss aus Geschichte lernen. Was soll ich denn jetzt eigentlich daraus lernen? Das bleibt oft offen oder es ist oft sehr diffus oder sehr divers, auch wie das an sie herangetragen wird. Und viele erleben auch, dass sie ihnen mit einem Misstrauen begegnen wird, dass sie das als die junge Generation gar nicht richtig können oder dass sie das als die Zugewanderten gar nicht richtig können oder auch wie auch immer. Und eigentlich ist es aber schon so, dass das Interesse an Geschichte ja schon ein Teil des Lernens aus Geschichte ist. Also unser Blick auf Geschichte sagt uns ja eigentlich schon, was wollen wir aus der Geschichte lernen, wo geht unser Interesse hin? Und dieses Interesse an der Geschichte ist für jede Generation immer wieder was gewesen, was ganz hart erkämpft werden musste. Also wo immer wieder gegen eigentlich eine ganz große Abwehrstrategie vorgegangen werden musste. Und ich glaube, in der Frage oder in den Fragen, die Jugendliche an Geschichte haben, zeigt sich eigentlich auch das, was für sie das größte Lernpotenzial bietet und wo sie sich auch vielleicht am ehesten engagieren möchten.
Wir haben vorhin aus der Antisemitismusforschung gehört, dass die Schuldabwehr in den Jahren nach 1945 im Mittelpunkt stand und auch zu diesen antisemitischen Mustern gehörte. Ist Schuld in der Arbeit mit den Jugendlichen noch ein Thema?
Uns begegnet das ganz häufig eher bei den etwas Älteren, also umso älter, umso häufiger begegnet es uns. Und da kann man schon fast das Gefühl haben, dass es sich berufen auf, man kann uns doch nicht mehr schuldig sprechen. Ein Teil einer Schuldabwehr tatsächlich oder einer Entlastungsstrategie ist. Denn die Erfahrung zeigt das eigentlich, also gerade zum Beispiel in Zeitzeugengesprächen oder in ganz vielen Begegnungen, in denen Nachkommen der Opfer, Nachkommen der Täter oder der Tätergesellschaft begegnen, ganz am Anfang immer wieder gesagt wird, ihr seid nicht schuld, ihr habt damals nicht gelebt, ihr seid nicht schuld, ihr seid verantwortlich für das, was heute passiert, ihr seid verantwortlich dafür, dass man sich erinnert. Also das wird immer wieder betont und hervorgehoben. Und trotzdem gibt es immer wieder dieses Gefühl von, ich mir wird es vorgeworfen und ich muss mich gegen diesen Vorwurf zur Wehr setzen. Und wenn man dann nachfragt, können sich viele gar nicht daran erinnern, wann konkret ihnen da ein Vorwurf gemacht wurde.
Sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen und dabei über sich und das Hier und Heute nachdenken. So geht Erinnerungsarbeit in der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt. Deborah Krieg, vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Klassenfahrt nach Auschwitz oder die Zukunft der Erinnerung. Heute wurde im Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht und dabei für die Gegenwart gemahnt. So kennen wir das. Wir wollten wissen, wie Erinnerung und Gedenken an die Gräueltaten der Nationalsozialisten in Zukunft aussehen können, damit auch nachfolgende Generationen aus der Geschichte lernen können, wachsam sind und sensibel für politische Bewegungen, Parteien, Äußerungen, die von Hass und Ausgrenzung geleitet sind. Dabei können neue Programme die Besuche von Gedenkstätten ermöglichen, nur ein Baustein sein. Es bleibt die Verantwortung, wie Saul Friedländer es heute Morgen formulierte, für die wahre Demokratie zu kämpfen. Unsere Sendung nachhören können Sie wie immer in der Wiederholung in HR Info ab 22.05 Uhr oder unter hr2.de oder in der ARD Audiothek finden Sie unseren Podcast Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.